Für mich ist Europa schlechthin einfach die Zukunft. Und es gibt viele Perspektiven, aber es ist für mich keine so einleuchtend wie die europäische Perspektive. Dass das eigentlich das Ziel sein muss, was wir politisch anstreben müssen.
Also ich arbeite schon in einem Verein für grenzüberschreitende Initiativen. Und Europa, das ist für mich, bedeutet alles für mich. Also ich bin Französin, wohne in Freiburg. Bedeutet schon alles für mich.
Ja, ich finde, dass wir einen unglaublichen Schritt nach vorne gegangen sind, dadurch, dass halt wir halt offene Grenzen haben. Und dass das halt was extrem Wichtiges ist und wofür man einstehen muss. Und auch wenn mir enorm viel nicht gefällt.
Ich glaube, das ist den meisten Leuten abhandengekommen, die Tatsache, dass wir halt einfach konfliktfrei leben in diesem, auf diesem Kontinent. Ja? Und das sollten wir einfach halten.
Heute geht es im Freisprecher eine Stunde lang um die Europäische Union. Aber nicht alle Menschen schätzen die EU so ein, wie wir es gerade in der Umfrage hören konnten. Einerseits gibt es große politische Umschwünge auf nationaler Ebene, von denen man täglich in den Nachrichten hören kann, etwa der geplante Austritt Großbritanniens aus der EU oder die Zustimmung, die nationalistische Parteien bekommen, beispielsweise in Frankreich, in Österreich, den Niederlanden und in Deutschland. Aber diesen Rückzug in vermeintlich Bekanntes, durch die Abschottung von allem, was fremd und neu zu sein scheint, diesen Rückzug können wir auch im privaten und auf individueller Ebene beobachten. Es scheint so, als hätten viele Menschen auch in Deutschland Angst davor, von den Veränderungen der Zeit überfordert zu werden. Und aus dieser Unsicherheit heraus formiert sich europaweit ein Protest. Dieser Protest zeigt sich darin, dass einige Menschen populistische und mancherorts offen rechtsradikale Parteien wählen. In den Medien wird diese Entwicklung oft schlagwortartig als Rechtsruck bezeichnet, aber seit kurzem besteht als Reaktion darauf eine andere Art des Protests. Und zwar ein Protest im wahrsten Sinne des Wortes, im Sinne von Zeugnis ablegen. Die Bürgerbewegung Pulse of Europe spricht sich überparteilich für die EU aus. Der Pulse of Europe bezeugt öffentlich seine pro-europäische Position. Er protestiert für die EU. Schon seit Januar 2017 gehen in weit mehr als 100 europäischen Großstädten viele Menschen auf die Straße. Auch hier in Freiburg war jeden Sonntag eine Demo auf dem Augustinerplatz. Im Freisprecher-Interview war Moritz Pohle Mitverantwortlicher für Pulse of Europe Freiburg. Bevor wir aber zu dem Interview kommen, soll erst geklärt werden, was überhaupt gemeint ist, wenn von der EU die Rede ist. In diesem Was ist was EU, das nun folgt, sollen Fragen beantwortet werden, auf die eigentlich jeder die Antwort weiß. Nur wenn man so direkt gefragt wird, fällt sie einem meistens gerade nicht ein. Als Grundlage jetzt also erstmal eine Portion Fakten voraus.
Was ist die EU?
Die EU ist nicht gleich Europa. Die Europäische Union versteht sich als wirtschaftlicher und politischer Verbund zwischen 28 Mitgliedstaaten, die alle in Europa liegen.
Wie und warum ist die EU entstanden?
Die Union hat ihren Ursprung in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Beweggrund war die Friedenssicherung innerhalb Europas. Alles begann mit der Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Dahinter stand die Idee, dass Länder, die Handel miteinander treiben, sich wirtschaftlich verflechten und daher kriegerische Auseinandersetzungen eher vermeiden. Das Ergebnis war 1958 die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, und damit eine wachsende wirtschaftliche Zusammenarbeit, ursprünglich zwischen 6 Ländern, nämlich Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden.
Wie hat sich die EU seitdem verändert?
Über die Jahre hinweg ist die EU gewachsen. Heute zählt sie 28 Mitgliedstaaten. Neben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit einigten sich die Mitgliedstaaten im Laufe der Zeit auch darauf, in anderen politischen Bereichen zusammenzuarbeiten. Dazu zählen Sozialpolitik, Agrarpolitik und Klimapolitik. Eines der Hauptziele der EU ist es, die Menschenrechte vor allem innerhalb ihrer Grenzen zu fördern. Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Wahrung der Menschenrechte. Dies sind die Grundwerte der EU.
Wie ist die EU organisiert?
Die Europäische Union ist zunächst eine politische, genauer eine demokratische Organisation. Grundlage der Gemeinschaft sind ihre Gesetze und Verordnungen, die Rechte und Pflichten aller Mitgliedstaaten und aller Bürger. Und das macht die Organisation der EU besonders. Sie ist zugleich ein Verbund der Staaten und ein Verbund der Bevölkerung. Und so sind zwei der wichtigsten Gremien der EU, das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union. Im Europäischen Parlament sitzen die Vertreter der Bevölkerung. Die Abgeordneten des Parlaments werden alle 5 Jahre direkt von den EU-Bürgern gewählt. Im Europäischen Rat sitzen die Abgeordneten der Regierungen der Mitgliedstaaten. Die dritte wichtige Institution ist die Europäische Kommission. Die Europäische Kommission ist die Exekutive der EU. Sie trifft Entscheidungen der politischen und strategischen Ausrichtung der Union. Und dies aus der Perspektive der gesamten EU. Zusammenfassend also, das Europäische Parlament nimmt die Perspektive der Bevölkerung ein, der Europäische Rat die Perspektive der einzelnen Regierungen und die EU-Kommission nimmt die Perspektive der Regierung der gesamten Union ein.
Wie kann ich bei der EU mitmachen?
Dabei ist jeder, der zufällig zur rechten Zeit am rechten Ort geboren ist, nämlich in einem der Mitgliedstaaten. Die entsprechende Staatsbürgerschaft macht einen automatisch auch zum Bürger der Europäischen Union. Aktiv kann man sich jedenfalls alle 5 Jahre beteiligen, indem man wählen geht, und zwar das Europaparlament. Aber auch darüber hinaus ist einiges möglich. Für mehr Informationen sei die Internetseite der EU empfohlen, www.eu.eu. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. So heißt das Lied von R.E.M., das wir gerade gehört haben.
Aber wie kann man sich gut fühlen, wenn die Welt endet, wie wir sie kennen? Welche Veränderungen in der Welt können wir zulassen? Da die EU ein Teil dieser Welt ist, muss auch sie sich dieser Frage stellen.
Auch wenn es um die EU geht, kann man sich diese Frage stellen. Denn auch die verändert sich heute. Sie hat sich gestern verändert und sie wird es auch morgen tun. Die EU verändert sich ständig. Und sie verändert sich stetig. Nichts geht hier plötzlich vor sich. Kein Ende kommt und nichts Neues ist da mit einem Mal.
Oft wird der EU vorgeworfen, dass Veränderungen am Verwaltungsaufwand und der Bürokratie hängen bleiben.
Und wenn man Veränderung so versteht, dass dort, wo sie stattfindet, aus dem einen das andere wird, dann ist das unheimlich entspannend. Denn das heißt, es gibt schon etwas, von dem wir ausgehen können. Niemand muss hier bei Null beginnen oder das Rad neu erfinden. Vielmehr müssen wir sogar von dem jetzigen Zustand ausgehen.
Bezogen auf unser Thema heißt das, die EU besteht und wir sind Europas Bürger.
Aber wo das alles hingehen soll, das kann jeder beeinflussen. Wir gehen zwar von dem aus, was jetzt ist, aber wo wir hingehen und wo wir ankommen, das können wir entscheiden.
Das heißt also genau genommen, dass wir als Bürger der EU für die Veränderungen verantwortlich sind. Die Europäische Union ist eine demokratische Institution, eine vom Menschen aufgesetzte Einrichtung, die das Zusammenleben regeln soll.
Und genau darin besteht unser Einfluss. Wir können mitentscheiden, was da geregelt wird und auch, wie sich die Europäische Union verändern soll. Das ist die Hoffnung der Demokratie. Der Appell lautet aktive Teilnahme. Im Normalfall nehmen wir an der Demokratie teil, indem wir unser Wahlrecht wahrnehmen. Dadurch bestimmen wir, wer im Europäischen Parlament sitzt. Mit unserer Stimme bestimmen wir, wer die EU regiert, wer sie lenkt und in welche Richtung.
Oder wir bestimmen auf nationaler Ebene, ob der jeweilige Staat eher einen europafreundlichen oder einen der EU abgewandten Kurs fährt. Aber wie können wir die EU beeinflussen, wenn gerade keine Wahlen anstehen?
Wir können unsere Meinung auf Kundgebungen und Demonstrationen einbringen. Und genau das passiert gerade in ganz Europa. Seit Januar 2017 gehen Menschen in mittlerweile weit über 100 Städten auf die Straße. Dort bekunden sie ihre Zustimmung zu der Idee der Europäischen Union und deren Werten: Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden. Das Ganze verläuft in einem friedlichen Miteinander und über Generationen hinweg. Diese Bürgerbewegung nennt sich Pulse of Europe, zu Deutsch der Pulsschlag Europas. In dem offenen Brief vom 22. Mai formuliert er kurz und knapp seine Beweggründe und Forderungen an den Deutschen Bundestag.
Es braucht einen echten Aufbruch. Denn wenn nationale Wahlen dauerhaft zugleich Schicksalswahlen für den Fortbestand der Europäischen Union sind, wird diese nicht überlebensfähig sein. Es bedarf eines nachhaltigen und zügigen Entwicklungs- und Gestaltungsprozesses, der das vereinte Europa zukunftsfähig macht. Die Mitwirkung daran sieht Pulse of Europe als Verpflichtung für alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte an.
Den ganzen offenen Brief an die Politik könnt ihr auch auf der Internetseite von Pulse of Europe nachlesen. Neben den eben gehörten Informationen über das Selbstverständnis der Bewegung enthält der Brief auch drei ganz konkrete Fragen an die deutschen Bundestagsabgeordneten. Pulse of Europe bittet darum, zu den Herausforderungen, die die Union mit sich bringt, Stellung zu beziehen und praktische politische Maßnahmen vorzuschlagen. Und die Antworten der verschiedenen Parteien auf diese drei Fragen sollen dann die Grundlage für weitere Diskussionen auf den Pulse of Europe Demos sein. Für die heutige Freisprechersendung haben wir Moritz Pohle, einen der Mitbegründer von Pulse of Europe Freiburg, getroffen. Im ersten Teil des Interviews erklärt er Genaueres zu seinen persönlichen Beweggründen, sich zu engagieren, und auch zu den Beweggründen von Pulse of Europe im Allgemeinen. Es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt mit mir zu sprechen. Ich habe in der Vorbereitung, in Gesprächen mit Menschen zum Beispiel auf dem Augustinerplatz oder überhaupt, wie ich draufgekommen bin, haben die Leute dich mir vorgestellt als, ich zitiere mal, derjenige, der Pulse of Europe nach Freiburg geholt hat. Was ist da dran und wie ist es dazu gekommen? Mich würden eigentlich zweierlei Sachen interessieren, nämlich einmal, wie hast du dich politisch davor schon engagiert und wie ist es dann dazu gekommen, dass Pulse of Europe jetzt auch in Freiburg zusammenkommen?
Also mit dem politischen Engagement vor der Zeit von Pulse of Europe, ehrlicherweise beschränkte sich das wahrscheinlich wirklich darauf, alle 4 Jahre oder in welchen Abständen auch immer zur Wahl zu gehen und ansonsten sich im Familien- und Freundeskreis über politische Themen auszutauschen. Aber ich war nie politisch aktiv, bin zwar in einer der großen Volksparteien, aber auch da nur ein sogenanntes Fördermitglied, also auch dort war ich nie wirklich aktiv. Also das Jahr 2016 war ja politisch ein ganz besonderes. Da gab es zwei, ja, kann man sagen, politische Erdbeben. Das eine war das Brexit-Referendum und das andere war die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Und das waren so Erlebnisse, die wahrscheinlich viele von uns, egal wo sie politisch jetzt genau stehen, doch ziemlich wachgerüttelt haben. Und in beiden Fällen war es eigentlich so, dass die Menschen, vor allem die, die unmittelbar betroffen waren von diesen Entscheidungen in Großbritannien und in den USA, danach dann erst so richtig auf die Straße gingen. Und in dieser Stimmung ist Pulse of Europe dann eigentlich entstanden. So jedenfalls hat es Daniel Röder und seine Frau Sabine Röder beschrieben, mit denen ich privat bekannt bin. Die beiden hatten sich dann damals im Herbst 2016 überlegt, dass irgendwas nicht mehr stimmt, irgendwas aus den Fugen geraten ist und dass dieses nur eine Meinung haben und die gelegentlich auf dem Stimmzettel zum Ausdruck bringen einfach nicht mehr reicht und dass man, bevor die Dinge völlig schief laufen, vielleicht mal vorher auf die Straße gehen muss. Und zu der Frage, wie kam das Ganze nach Freiburg, das ist relativ einfach erklärt. Der Daniel Röder hat dann einen Aufruf gemacht, eine E-Mail im privaten Freundes- und Bekanntenkreis, hat dort genau seine Motive beschrieben und die Idee vorgestellt unter diesem Namen Pulse of Europe eigentlich eine Menschenkette quer durch Europa zu bilden. Nicht ganz wörtlich gemeint, aber die Idee war eben schon, an den Sonntagen, zumindest bis zu den Wahlen in den Niederlanden, auf die Straße zu gehen und zu versuchen, möglichst viele Menschen zu mobilisieren. Dieser Aufruf hat mich in genau dieser Stimmung, die ich vorhin beschrieben habe, erreicht und hat den richtigen Nerv getroffen. Ich habe nicht lange überlegt, ich habe ihm sofort geantwortet, habe gesagt, hast du schon jemand in Freiburg? Ich würde es machen. Und er hat zurückgeantwortet, gesagt, ja, es gibt noch einen weiteren Kontakt in Freiburg, er bringt uns mal zusammen, dann sind wir schon zu zweit. So kam dann Markus Meyer mit ins Spiel, zeitgleich mit mir. Deswegen, wenn die Leute auf dem Platz sagen, ich wäre derjenige, der es geholt hat, dann stimmt es nur zur Hälfte. Markus Meyer und ich waren vom Start weg dabei. Wir kannten uns vorher allerdings nicht. Wir haben uns darüber dann kennengelernt. Und dann ging es los am 15. Januar 2017. Haben wir uns um 14:45 am Augustinerplatz getroffen, haben uns da das erste Mal dann auch wirklich gesehen und waren sehr gespannt, was dann passieren würde.
Und gleich um 2 Uhr war dann die erste Demo?
Genau, um 14 Uhr ging es los und wir hatten vorher hier versucht, über einen Hinweis in der Badischen Zeitung und vor allem aber private E-Mails und Facebook etc. Werbung dafür zu machen. Wir wussten wirklich nicht, was passiert. Es war bitterkalt, es war Schneeregen und dann kamen aber nach und nach immer mehr Leute. Und es war eigentlich ein ganz erfreulicher und mutmachender Auftakt. Gar nicht so sehr, weil es jetzt vielleicht 70 Leute waren und wir dachten, vielleicht kommen dann nur 20, sondern die Stimmung war entscheidend. Wir haben sofort gemerkt, die Leute sind wirklich angezündet von dem Thema. Und interessant war, dass das hauptsächlich ältere Leute waren. Da hatten wir eigentlich gar nicht so damit gerechnet. Und in den Wochen danach, von Sonntag zu Sonntag, wurde das Publikum immer gemischter. Aber die Älteren, die am Anfang schon da waren, die sind bis heute da. Die sind uns richtig treu geblieben und die brennen richtig für das Thema.
Ich war ja jetzt auf ein paar Kundgebungen auch mit dem offenen Mikro dabei und viele von den Leuten, die ich gefragt habe, warum sie da sind, haben gesagt, sie möchten sich eben dafür einsetzen, dass Europa bestehen bleibt. Sie möchten Zeichen setzen für die Europäische Union, weil sie gut finden, was da heute besteht. Ich weiß, dass ich da ein riesiges Fass jetzt aufmache, aber vielleicht kannst du es relativ kurz sagen, für was für ein Europa oder für welche EU steht Pulse of Europe? Was sind die wichtigsten Anliegen, für die ihr eintretet?
Ja, das ist in der Tat natürlich eine Frage, zu der man ganz, ganz viel sagen kann. Vielleicht kann man sich der Antwort auch über eine Abgrenzung nähern, indem man sich überlegt, was wäre denn, wenn es keine Europäische Union mehr gäbe. Die Briten sind ausgetreten oder sind dabei. Wir glauben noch nicht ganz dran, dass es wirklich passiert und kämpfen dagegen. Aber nehmen wir das mal so hin, dass sie das erste Land sind, das diesen Staatenbund verlassen wird. Wenn das alle machen, hätten es die Franzosen gemacht oder hätte Frau Le Pen dieses Projekt anschieben können, wäre das wahrscheinlich wirklich das Ende der EU, jedenfalls in der Form, wie wir sie kennen, gewesen. Das würde bedeuten, wir hätten wieder 28 Nationalstaaten zu den anderen europäischen Staaten hinzu, die es ja auch noch gibt, die nicht zur EU gehören. Und das alleine wäre möglicherweise nicht schlimm. Wir sind ja auch so souveräne Staaten. Wenn man jetzt aber in die Geschichte zurückschaut und beobachtet, was in den letzten 150 Jahren auf diesem Kontinent passiert ist, wie viel Blutvergießen da war und welche Vorläufer die echten Kriege hatten, nämlich in der Regel Handelskonflikte, Handelskriege oder Religionskriege, dann muss man sich schon überlegen, ob nicht vieles dafür spricht, dass die EU als friedenssicherndes Bündnis von ganz, ganz zentraler Bedeutung ist. Ich bin überzeugt, dass es so ist. Ich habe die Wahrheit auch nicht gepachtet, aber ich glaube, dass wir ganz gute Argumente für diese These haben. Und wenn man jetzt sieht, was die Leute bei uns am offenen Mikrofon so von sich geben, wenn man das destilliert und auf einen Nenner bringt, ist es eigentlich genau das. Das ist der Grund, warum den Leuten die EU letztlich so wichtig ist. Das ist auch eine Erklärung dafür, dass wir so viele alte Menschen auf dem Platz haben und die sich auch rege beteiligen und äußern, denn die haben Krieg und Vertreibung ja noch selbst erlebt und wissen, was auf dem Spiel steht und können es zum Teil gar nicht fassen, dass Europa überhaupt in so eine Krisenstimmung reingerutscht ist. Das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt. Das ist der Grund, warum ich dann vom Sofa aufgestanden bin und gesagt habe, ich beteilige mich jetzt wirklich politisch, um dieses Projekt oder zu helfen, dieses Projekt am Leben zu erhalten. Und der Name Pulse of Europe, wir sind die Pulsgeber, das hat ja so ein bisschen medizinischen Anklang und das kommt nicht von ungefähr. Der Daniel Röder hat es neulich im ZDF-Mittagsmagazin nochmal ganz schön erklärt, dass Europa so ein bisschen wie ein kranker Patient wirkt, der aber definitiv noch lebt und dessen Pulsschlag man spüren kann, aber nicht stark genug. Und wir helfen einfach, diesen Puls wieder kräftig zu machen und wahrnehmbar zu machen. Und die vielen, vielen anderen Facetten und Merkmale der EU, die es gibt, haben bei näherer Betrachtung oft letztlich auch mit diesem zentralen Gedanken der Friedenssicherung zu tun. Stichwort Handelsunion, Binnenmarkt. Gegner der EU sehen das oft als, fühlen sich als Globalisierungskritiker und halten die EU für eine solche der Konzerne und sehen nur Gewinnstreben der privaten Wirtschaft. Und das mag in Teilen auch gar nicht falsch sein, die Beobachtung. Aber auch da ein Blick in die Geschichte. Jeder Krieg endete mit irgendeiner Art von Friedensvertrag oder irgendwelchen Abkommen. Und wenn man Deutschland und Frankreich anschaut, dann wird man sehen, das hat nie richtig funktioniert. Es sind eben immer wieder Kriege ausgebrochen. Und die Gründungsväter und die Gründungsstaaten der EG damals hatten sich, glaube ich, einfach überlegt, dass man diesmal das Ganze mit mehr Pragmatismus angehen muss und dass es bei Friedensversprechen allein nicht bleiben kann. Und deswegen war es, glaube ich, ziemlich klug, Kohle und Stahl unter eine gemeinsame Kontrolle zu stellen. Das sind die kriegswichtigen Ressourcen. Und dann Schritt für Schritt einen gemeinsamen Binnenmarkt zu etablieren. Denn wer miteinander handelt und damit durchaus die Wirtschaft ankurbelt und jede Seite damit Geld verdient und den Wohlstand mehrt, wer sowas gemeinsam tut, der hat allen Grund, den Frieden aufrechtzuerhalten und hat weniger Grund, gegeneinander Krieg zu führen. Denn wie vorhin gesagt, die meisten Kriege hatten letztlich wirtschaftliche Ursachen. Kann ich jetzt nicht im Einzelnen genau erläutern oder belegen, aber bin relativ sicher, da richtig zu liegen.
Der Pulse of Europe versteht sich als Reaktion auf Nationalismus und Ausgrenzungspolitik. Eine Reaktion allerdings, die nicht mit Dramatisierung und Aggression arbeitet, sondern die den sachlichen und friedlichen Meinungsaustausch, die öffentliche Kommunikation, befördern möchte. Und das soll auch auf den Kundgebungen passieren, die in Freiburg jeden ersten Sonntag im Monat auf dem Augustinerplatz stattfinden. Wie diese aussehen und wie ihr euch engagieren könnt, erfahrt ihr jetzt im zweiten Teil des Interviews mit Moritz Pohle von Pulse of Europe.
Es gab sicherlich ein bisschen eine Entwicklung. Einmal ganz banal von unserem Equipment her. An diesem 15. Januar standen wir da mit einem Megafon ohne Batterien, mussten also einfach mit unserer Stimme so versuchen, zu den Leuten zu sprechen und das hat leidlich geklappt. Wir haben uns da auf dem Augustinerplatz, oberhalb der Treppe ist so ein Poller, da haben wir uns einfach draufgestellt und los ging's. Sonst hatten wir wirklich gar nichts. Und beim zweiten Treffen hatten wir dann schon einen richtigen Lautsprecher und ein Mikrofon. Das ging dann so ganz gut. Aber ich glaube, mehr hatten wir da auch noch nicht. Da kamen dann schon Leute auf uns zu und haben gefragt, ob man denn was spenden könnte für die Sache. Da hatten wir vorher eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht. Bisher hatten wir auch keine Ausgaben und wir hatten auch keine Spendenbox dabei. Haben dann gesagt, wenn Sie was spenden wollen, können Sie gerne machen. Ich hatte, glaube ich, irgendeine Umhängetasche dabei. Da haben die Leute dann Geld reingesteckt. Und das konnten wir natürlich sofort dann reinvestieren sozusagen. Und seitdem ist da eine ganze Menge entstanden. Wir haben jetzt einen großen Stand mit einem Zelt, verteilen dort Fahnen, Buttons, Aufkleber, alles Mögliche. Unsere Flyer natürlich, manchmal Luftballons, Armbändchen, Sachen, die Leute gerne haben, um sich mit der Bewegung zu identifizieren und einfach ein Zeichen für Europa zu setzen. Und zum Ablauf der Kundgebungen, was gleich geblieben ist, wir begrüßen die Leute, wenn sie da sind. Wir halten eine politische Ansprache, das kann ein politischer Wochenrückblick sein auf die Erlebnisse, die dann jeweils zu beleuchten sind. Oder es kann was sein, was eher in Richtung Zukunft deutet, je nachdem. Das entscheiden wir auch immer relativ spontan, wer was sagt. Was auch eine wirkliche Konstante ist, ist das sogenannte offene Mikrofon. Das heißt, nach unserem eigenen Redeanteil öffnen wir das Mikrofon für die Teilnehmer und ermutigen die Leute spontan oder auch vorbereitet, was zu sagen. Da kommen dann ganz interessante Wortmeldungen zustande von Alt und Jung. Und das ist uns auch sehr wichtig, weil wir auch sowas wie eine europäische Öffentlichkeit herstellen wollen mit diesem Format. Und ansonsten haben wir immer versucht, einen interaktiven Teil einzubauen, wo wir das Publikum, die Teilnehmer mit einbeziehen und versuchen, dabei auch starke Bilder zu produzieren. Wir haben ja gesagt, dass wir das erste Etappenziel war eigentlich Einflussnahme auf die Wahl in den Niederlanden. Also haben wir so eine Freundschaftsbekundung Richtung Niederlande gestartet in verschiedener Weise. Das konnten Grußkarten sein, die wir verteilt haben und die Leute ermutigt haben, sowas an ihre niederländischen Kontakte zu schicken. Oder wir haben die niederländische Fahne nachgebildet, indem die Leute farbige Papiere hochgehalten haben. Und das wechselständig bis heute haben wir da verschiedene Sachen. Oder wir haben mal Gastredner oder auch musikalische Beiträge hatten wir immer wieder, was sehr gut ankommt, weil Musik einfach verbindet und gute Stimmung schafft.
Danke. Okay, jetzt hast du auch angesprochen, vom Publikum her, wer so auf den Platz kommt, dass man viele alte Leute sieht, ältere Menschen. So ist auch mein Eindruck. Vielleicht erreichen wir ja jetzt auch junge Menschen, Studierende beispielsweise. Ja, für alle Interessierten, wie kann man sich jetzt mit engagieren? Ihr seid inzwischen ein Verein. Was gibt es zu tun? Wie kann man euch kontaktieren vielleicht auch?
Ja, also zu den Teilnehmern nochmal, nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Wir sind keine Krufti-Veranstaltung, sondern im Laufe der Sonntage wurden wir sehr, sehr bunt. Und wir haben wirklich von Kind bis Opa, alle wollen Europa, sind wirklich alle dabei, viele Familien, auch Studierende. Allerdings habe ich manchmal den Eindruck, die Schülerschaft ist stärker vertreten als die Studenten. Wir haben immer gewitzelt und haben gesagt, Sonntag 14 Uhr ist vielleicht noch ein bisschen früh für die Studenten. Aber es waren auch immer wieder Studenten da. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn mehr Studenten kommen. Deswegen der dringende Aufruf, kommt, bringt euch ein. Der neue Termin ist jetzt jeder erster Sonntag im Monat. Wir sind also nicht mehr jeden Sonntag auf dem Platz. Was letztlich damit zu tun hat, dass wir irgendwann gesagt haben, wir wollen unser Leben ein Stück weit zurückhaben. Das war einfach so nicht durchzuhalten und irgendwann wird es auch ein bisschen viel für die Leute vielleicht. Also jeder erste Sonntag im Monat ist Pulse of Europe Tag, 14 Uhr Augustinerplatz. Unterstützung. Das Wichtigste für uns ist tatsächlich zu kommen und dafür zu werben im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, in der Familie, wo auch immer, Nachbarschaft. Man kann sich am offenen Mikrofon einbringen, dafür kann man sich vorher irgendwas Originelles überlegen oder sich spontan dort äußern. Wir haben gerne kulturelle, musikalische Anteile, wenn es einen Chor gibt oder so, einfach kurz eine E-Mail schreiben. Wir sind erreichbar unter freiburg@pulseofeurope.eu, alles in einem Wort geschrieben. Und freuen uns über Anregungen und wenn es was Größeres ist, was man machen will, dann muss man eben den Termin abstimmen, wann es reinpasst. Wir sind da aber sehr flexibel und auch für spontane Aktionen immer zu haben. Und ja gut, Spendenaufruf braucht man jetzt bei Studenten nicht unbedingt platzieren, aber wer spenden will, kann auch das tun, natürlich, klar.
Es ist also eine Überlegung wert, vielleicht selbst einmal auf eine Kundgebung auf dem Augustinerplatz zu gehen. Allen, die sich jetzt nicht sicher sind, sei gesagt, dass auch Moritz Pohle der EU gegenüber eine geteilte Meinung hat. Im letzten Teil des Interviews mit Pulse of Europe äußert sich Moritz Pohle zu den Zielen der Bewegung.
Gut, und wenn wir jetzt vielleicht nochmal in die Zukunft gucken, einmal monatlich wird auf dem Augustinerplatz die Kundgebung sein. Du hast vorhin gesagt, die Wahlen in den Niederlanden mit zu beobachten oder vielleicht einen Einfluss darauf zu haben, ist erstmal das Ziel gewesen von Pulse of Europe. Was sind vielleicht jetzt Ziele oder worauf geht Pulse of Europe jetzt zu?
Also wir sind da natürlich auch in einem ständigen Prozess des Nachdenkens und des sich Entwickelns. Wir haben ja keinen Masterplan, den wir abarbeiten. Wir reagieren natürlich auch spontan auf Ereignisse und fühlen uns manchmal ein bisschen wie das Greenpeace von Europa, wenn man so will. Etappenziel 1, die Wahl der Niederlande, haben wir hinter uns. Es ging gut aus, auch wenn der Herr Wilders ja eine Menge Stimmen gesammelt hat und als Zweitplatzierter daraus hervorging. Ist ja auch trotzdem ein Alarmzeichen. dann haben wir den Blick komplett auf Frankreich gerichtet und es war schon wirklich eine Zitterpartie. Auch da muss man sagen, im ersten Wahlgang rund 43% der Franzosen haben antieuropäisch gewählt. Und im zweiten Wahlgang knapp 35% für eine rechtsnationale, rechtsradikale Kandidatin. Das kann man auch nicht jetzt einfach so unter den Tisch fallen lassen. Und damit sind wir bei der Überlegung, wie geht's weiter, was ist unsere Aufgabe? Macron ist mit bestimmten Reformideen angetreten. Und sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, es wurde nochmal europafreundlich gewählt, es wird keinen Austritt Frankreichs aus der EU geben, also alles gut sozusagen, wäre brandgefährlich. Denn die Ursachen, die zu dieser Europakrise geführt haben, sind ja deswegen nicht weg, sondern die sind immer noch da. Und wenn wir nicht in 5 Jahren die gleiche Zitterpartie nochmal wollen und dann wahrscheinlich mit schlechtem Ausgang, dann muss man jetzt konsequent weiterarbeiten. Und jetzt wird es darum gehen, dass Deutschland endlich auf Frankreich zugeht, mit einem offenen Ohr und auf Augenhöhe konstruktive Gespräche darüber führt, wie man diese EU weiterentwickeln will. Deutschland und Frankreich sind die Motoren der EU. Das war schon immer so und das kann auch gerne so bleiben. Aber was man jetzt aus Berlin hört, macht mich wirklich wütend, denn Macron ist noch nicht mal im Amt. Und schon werden seine Reformansätze von Berlin mit erhobenem Zeigefinger zurückgewiesen, nach dem Motto, Frankreich soll doch erstmal seine eigenen Hausaufgaben machen und dann können wir mal über was reden. Das war schon so oder so ähnlich, als Hollande gewählt wurde vor 5 Jahren. Er ist auch gescheitert mit seinen Bemühungen, Europa zu reformieren. Ob die Ideen von Macron richtig sind oder ob die Bundesregierung da richtig liegt, brauche ich gar nicht zu sagen. Es geht im Moment darum, auf Augenhöhe wirklich in den konstruktiven Dialog zu gehen. Denn was wir auch gelernt haben, wir sind ja international bei Pulse of Europe. Es ist ja nicht so, dass wir nur in Deutschland auf den Plätzen sind, sondern mittlerweile in, glaube ich, 15 Ländern. Und Frankreich war relativ früh schon mit dabei. Und da haben wir ein sehr offenes Ohr für das, was unsere französischen Mitstreiter uns da sagen. Und da geht es sehr, sehr viel um Kommunikation. Die Franzosen haben ein sehr sensibles Ohr für Botschaften, die aus Deutschland kommen. Und da müssen wir uns einfach, glaube ich, umstellen und ein bisschen mehr darauf achten. Wir sind als Deutsche vielleicht sehr direkt und sehr sachlich. Das für sich ist vielleicht auch gar kein Vorwurf, aber der Ton macht die Musik. Und wenn man was erreichen will, muss man gerade in Europa, glaube ich, vermehrt darauf achten, wie kommen Botschaften beim Nachbarn an. Und man muss auch mal die andere Brille aufsetzen. Deutschland geht es im Moment wirtschaftlich hervorragend. Wir profitieren sicherlich auch vom Euro, von unserem Außenhandelsüberschuss etc. Andere profitieren davon nicht in gleicher Weise oder es führt dort möglicherweise sogar zu Problemen. Und diesen Fragen muss man sich stellen, wenn man Europa weiterbauen will.
Das heißt, es ist jedenfalls noch eine langfristige Perspektive. Es ist, wird noch weitergehen.
Ja, es gab schon die Überlegung, ob man nach der Frankreichwahl, wenn die gut ausgeht, ob man dann aufhört. Ja, die Fragen haben wir uns schon gestellt. Wir haben aber gesagt, wir haben so ein starkes Momentum aufgebaut, das wäre grob fahrlässig, das jetzt einfach sausen zu lassen. Wir müssen damit was machen und das war auch ganz klar die Botschaft von allen Leuten, die zu uns auf die Plätze kommen, macht weiter und ich glaube, wir haben in Deutschland auch vor unserer eigenen Tür zu kehren. Auch wir haben aufstrebende populistische Stimmen, Stichwort AfD, die wird nach aller Voraussicht in den Bundestag einziehen. Also müssen wir auch hier ein Zeichen für proeuropäische Kräfte setzen, die etablierten Parteien ermutigen, eine Europapolitik zu machen, die auch gehört wird, sich da nicht länger zu verstecken. Also bis zur Bundestagswahl haben wir gesagt, machen wir auf jeden Fall weiter. Und vielleicht noch die Anmerkung, wir sind keine Cheerleader der EU. Wir sind eine wirklich unabhängige, echte Bürgerbewegung. Wir kriegen keinerlei Geld aus öffentlichen Töpfen. Wir lassen auch keine Politiker ans Mikrofon. Wir haben von Beginn an gesagt, Bürgermeister können kommen, denn Bürgermeister ist zwar Politiker, ist aber auch der erste Bürger der Stadt. Aber das war's dann auch. Wir sind nicht die Bühne für Politiker. Die können kommen und sich ins Publikum stellen, aber das Mikrofon stellen wir denen nicht zur Verfügung. Es ist eine Bürgerbewegung. Und wir sind auch nicht unkritisch. Wir sagen bei weitem nicht, dass alles gut ist, was in der EU passiert, sondern wir sehen Reformbedarf. Wir sehen, dass die EU nicht umsonst in so eine Krise reingerutscht ist. Wir glauben aber insgesamt, dass es sich wirklich dafür lohnt, zu kämpfen, dass die EU als größtes Friedensprojekt aller Zeiten erhalten bleibt. Und da gibt es noch viel zu tun.
Danke.
Danke auch.